Der Dienstag, das ist der Handballtag hier bei Sportradio 360. Hallo an alle Zuhörer und hallo natürlich auch an meine Gäste. Als da wären Stefan Flomm von der Handballwoche. Grüß dich.
Ja, schönen guten Tag.
Und Christian Stein von Handballworld. Guten Morgen.
Guten Tag in die Runde.
Heute liegt unser Fokus, wen wundert's, auf der Champions League. Denn die Hinspiele des Achtelfinals standen auf dem Programm. Was soll ich sagen? Da war doch schon das ein oder andere Ergebnis dabei, was dann doch überraschend kam, und auch das ein oder andere, was uns aus deutscher Sicht nicht sonderlich gefällt, denn es gab nur einen Sieg in 4 Spielen, keine gute Bilanz. Fangen wir in Skopje an, Stefan, wo der HSV bei WADA unentschieden gespielt hat, 28-28. Gutes Ergebnis, weil man weiß, wie schwer es immer ist, bei der Stimmung dort zu spielen, oder schlechtes Ergebnis, weil man als Gruppensieger gegen einen Gruppenvierten da mehr erreichen muss?
Also ich denke, dass das für den HSV gilt, es ist die Hälfte der Strecke, die Hälfte des Weges ist vorbei. Und dafür ist das Unentschieden ein gutes Ergebnis. Ich denke, beim HSV wird es niemanden interessieren, ob sie nun als Gruppenerster oder als Gruppenzweiter oder Gruppenvierter in das Achtelfinale eingezogen sind. Wichtig ist, dass sie die Qualifikation fürs Viertelfinale schaffen. Und da haben sie mit dem Unentschieden einen sehr großen Schritt schon getan.
Wo hat der HSV jetzt dieses Spiel betrachtet denn noch Luft nach oben?
Sicherlich in der Chancenverwertung. Das ist ein großes Manko in den letzten Wochen. Also da werden zu viele klare Sachen ausgelassen. Und wenn man sich auch die Torhüter von Skopje angeguckt hat, die drei, die da eingesetzt worden sind, der Berg aus Serbien mit seinen 132 Kilo, der Malumbris aus Spanien und dann der Angelov, das war nun auch nicht so die Überkeeper. Also da wird Martin Schweib sicherlich auch noch ein bisschen Wert drauf legen, dass da der Abschluss ein bisschen konzentrierter vollendet wird.
Aber du gehst schon davon aus, dass Hamburg da sicher weiterkommt im Rückspiel.
Ja, auf jeden Fall.
Christian, denkst du das auch?
Ja, also ich denke auch, gerade vor heimischer Kulisse, WADA hat sich schon zu Hause deutlich stärker präsentiert, als sie das auswärts geschafft haben. Wenn man jetzt mal vom Auswärtsspiel bei Metalurg Skopje in der gleichen Halle praktisch absieht, aber ansonsten waren sie schon in der eigenen Halle entsprechend deutlich stärker als dann auf fremdem Parkett. Und von daher, unentschieden ist eine solide Ausgangsbasis, vielleicht auch ganz gut, um nicht irgendwie schon leicht überheblich in die Partie hineinzugehen. Also von daher, besser kann es fast nicht sein.
Dann sag du mir doch mal, ob Flensburg noch den Spieß umdreht gegen Celje. 25-26 Niederlage, Tobias Karlsson hat gefehlt, und zwar, was ja dann auch die einhellige Meinung aller Experten war, an allen Ecken und Enden.
Ja, vornehmlich in der Abwehr, würde ich sagen. Ja,
gut, natürlich vor allem in der Abwehr. Also das wollte ich damit eigentlich auch gesagt haben.
Ja, also es ist natürlich so, dass man vielleicht im Vorfeld schon damit hätte rechnen können, dass Flensburg auch einen Sieg in Celje erreichen kann. Aber ja, letztendlich muss man das bei Flensburg dann immer mal sehen, wie das halt bei dem Kader letztendlich ist. Und 26 Gegentore sind jetzt auch nicht so die schlechteste Quote, wenn ich da an andere Ergebnisse denke. Also im Rückspiel ist ein Tor nichts. Von daher, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch da schon wieder gehen wird.
Ich wäre aber schon schwer enttäuscht, wenn die Flensburger da ausscheiden würden, du auch.
Ja, also definitiv. Ich meine, die Bundesligisten sind letztlich alle in ihrer Vorrundengruppe Erster oder Zweiter geworden. Da hat man natürlich eine gewisse Favoritenrolle, gerade gegen ein Team wie Celje, was ja schon von den möglichen Kontrahenten eher ein Wunschlos war, da man ja auch nicht auf Velenje treffen konnte. Also von daher wäre man schon enttäuscht gewesen, oder wäre man enttäuscht, wenn Flensburg nicht schaffen würde.
Gut, sie hatten ja auch immer mal Spiele drin, wo man hinterher dachte, hui, was war denn da los? Zum Beispiel die Niederlage in Hannover oder eben auch jetzt die Niederlage in Celje. Aber ich denke, bei der Heimstärke kann man absolut optimistisch sein, dass es reicht, um den Sprung dann in die nächste Runde zu schaffen. Apropos nächste Runde, Stefan, ich denke mal, schon nach der Auslosung bestand nie Zweifel daran, dass der THW Kiel gegen Saporosche weiterkommen würde. Trotzdem, in Anführungsstrichen, nur ein 31-28er auch in neutraler Halle in Ungarn. Und haben die Kieler da ein wenig auf Sparflamme gespielt? Ich hatte eher den Eindruck, dass sie derzeit in Kiel so richtig den Mangel an Alternativen spüren, und muss ganz ehrlich sagen, je nach Los beim Final Four sehe ich sie da nicht in der aktuellen Verfassung.
Also ich muss auch sagen, dass der THW, Sorgen macht er mir nicht, aber es ist schon so, dass diese Unnahbarkeit, die Unfehlbarkeit der Zebras, die scheinen so ein bisschen weggeblasen zu sein. was man gestern ja auch beim Spiel in Berlin ganz deutlich gesehen hat. Also für Zaporozhye wird es auf jeden Fall reichen. Wenn man sich die Kieler Mannschaft anguckt, es fehlt im Vergleich zu den vergangenen Jahren, da kam immer von der Bank dann noch so ein entscheidender Impuls, was natürlich auch der Breite des Kaders geschuldet war. Und das fehlt ganz einfach. Es gibt jetzt keinen, der dann mit frischen Sachen von der Bank kommt und alle nochmal aufweckt, weil die Leistungsträger, die da sind, auch von vorne bis hinten spielen müssen. Philipp Wiecher scheint deutlich überspielt zu sein. Wie gesagt, also Zaporozhye ist nicht das Thema. Meisterschaft traue ich mir jetzt tatsächlich, oder traue ich den Verfolgern schon zu, da extrem dicht dran zu rücken. Und Champions League auch. Mal sehen, was das nächste los ergibt.
Denkst du denn, dass sie jetzt dann nochmal die Kurve kriegen, was die Leistung angeht? Also wie du ja gerade schon sagst, Philipp Wiecher wirkt enorm überspielt und das ist ja im Prinzip auch der entscheidende Mann bei denen.
Also sie haben es ja immer hingekriegt, sich dann auf den Punkt auch wieder fit zu machen und in einer absoluten Topform zu präsentieren. Wenn man da auch an das Spiel kurz nach Weihnachten gegen den HSV denkt, den sie ja gnadenlos aus der Halle gefegt haben. Nur das war zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison und die Belastungen sind nicht weniger geworden, sondern sie werden mehr. Rasmus Lauge fehlt, Aaron Palmerson kommt auch immer von der Reha zum Spiel, zur Reha mit Sprenger auf rechts außen. Es ist genau das Gleiche. Also sehr viel Benzin haben sie nicht mehr im Tank.
Dann hoffen wir mal aus Kieler Sicht, dass es zumindest dann noch in der nächsten Runde reicht, Entschuldigung, um dann eventuell doch den Sprung nach Köln zu schaffen. Schauen wir mal zum deutschen Team, über das wir noch nicht gesprochen haben, Christian. Die Rhein-Neckar-Löwen. Und ja, eigentlich könnte man da eine komplette Episode drüber sprechen, aber lass uns doch erstmal auf das Ergebnis schauen. Kelce gewinnt mit 32-28. Vielleicht ein, zwei Tore zu hoch für die Löwen, um dann in Mannheim doch noch ins Viertelfinale einzuziehen?
Das wird man natürlich sehen. Also letztendlich wird es auch darauf ankommen, wie gut besucht diese SAP-Arena sein wird, dann wie sehr das ein Hexenkessel an einem Montagabend letztendlich werden kann. Die Halle in Kielce hat mächtig Druck ausgeübt, auch auf die Schiedsrichter, die sich dann in der einen oder anderen Situation doch mal diesen Heimvorteil haben hingeben lassen, wie man es aus dem Europapokal irgendwie kennt. Es wäre mehr drin gewesen, allerdings, wenn man die erste Halbzeit sieht, kann man mit den vier Toren leben und die Löwen haben gezeigt, wie schnell sie eigentlich auch vier Tore gegen eine Mannschaft wie Kielce aufholen können. Von daher, das wird schon sehr spannend sein und man muss natürlich auch abwarten, wer denn bei Kielce überhaupt diese Partie bestreiten darf.
Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, die Stimmung, die war da wirklich auf dem Siedepunkt. Wie immer sehr emotional, wie immer auch, wenn Talant Duschebajew in K.O.-Spielen irgendwo Trainer ist, ist es sehr emotional. Für alle, die es nicht gesehen haben, schildere doch zunächst mal die Szene, über die jetzt alle sprechen, nämlich den Schlag in den Bereich, wo es beim Mann besonders wehtut, von Talant Duschebajew gegen Gudmundsson. Also das war ja im Prinzip jenseits von Gut und Böse, so eine Aktion.
Ja, also vor allem ging es wohl auf der Pressekonferenz danach auch noch entsprechend hoch her. Nach meinen Informationen werden da auch die Löwen entsprechend bei der Europäischen Handballföderation einen entsprechenden Brief hinsenden und um die Aufklärung der Vorfälle bitten. Und ja, da darf man dann gespannt sein, wie die ERF in diesem Fall entscheiden wird.
Also, soweit ich weiß, haben die sogar schon Protest eingelegt. So sehr ich Duschebajew auch schätze als absoluten Fachmann und herausragenden Trainer, das war ja im Endeffekt mal wieder so eine Geschichte, die er sich komplett hätte schenken können. Also, was geht da in dem vor? Was denkt sich da ein Trainer von Weltniveau, dass er sich immer wieder solche Geschichten leistet? Das war ja bei Ciudad Real auch früher schon nicht groß anders.
Ja, wobei, also man kennt ja diese Szene zum Beispiel mit Martin Schwalb in einem Spiel zwischen Hamburg und Ciudad Real, wo man sich heftige Wortgefechte geliefert hat. Das jetzt war zum einen auch nach Spielschluss, also wo es auf den Ausgang der Partie überhaupt keine Auswirkung mehr hat und zum anderen natürlich eine ganze Stufe härter letztendlich, als dass man sich irgendwelche Wortgefechte mal liefert. Schwer zu erklären, was da in Talant Duschebajew entsprechend los gewesen ist. Aber sollte er gesperrt werden, hat er mit Sicherheit seinem Team in dem Moment einen Wehrendienst erwiesen.
Was erwartest du denn jetzt von Seiten der EHF, auch wenn man sieht, dass Milena Knesewitsch da für ihren Kopfstoß bei den Frauen für zwei Spiele gesperrt wurde und dann ist gut?
Ja, wie das Urteil der EAF letztendlich ausfallen wird, das ist schwer vorherzusagen. Letztendlich hat aber der Fall Milena Knežević gezeigt, dass die Mühlen der EAF nicht zwangsweise langsam mahlen. Also von daher erwarte ich schon, dass man vor dem Rückspiel noch eine Entscheidung fällen wird.
Dann hoffen wir mal, dass da auch relativ schnell wirklich eine Entscheidung kommt. Vier andere Duelle gab es übrigens auch noch. Stefan, kurze Einschätzung zunächst zu Aalborg gegen Barcelona. Da haben die Spanier auswärts mit 29-22 gewonnen und Metalurg Skopje gegen Kolding. Da haben sich die Mazedonier relativ deutlich, wie ich finde, mit 23-17 durchgesetzt.
Fand ich in der Form, auch in der Höhe, was Skopje geleistet hat, schon erstaunlich. Das Spiel ist für mich auch noch nicht ganz durch, weil es gibt ja immer diese Geschichte der trügerischen Sicherheit eines Vorsprungs, weshalb ich auch von den Löwen auch noch einiges erwarte im Rückspiel. Barcelona ist für mich durch und Veszprém wird die Sache zu Hause, das 33-34, was sie in Plock erreicht haben, das ist auch für die Ungarn eine hervorragende Ausgangsposition.
Außerdem noch auf dem Programm stand Velenje gegen Paris Saint-Germain, 30-28. Finde ich nicht unbedingt so extrem schockierend wie viele andere vielleicht. Werden sie im Rückspiel wohl noch aber drehen. Aber man merkt schon, dass die noch brauchen, um den Sprung nach ganz vorne in den europäischen Handball zu schaffen, oder?
Das ist ein Musterbeispiel dafür, dass es diesen berühmten Unterschied ja gibt zwischen den besten Sieben und der besten Sieben, nicht? Also es bringt eben nichts, sieben gute Leute auf die Platte zu bringen, die nebeneinander spielen, wenn man sieben gute hat, die miteinander spielen können.
Eine Begegnung bleibt noch. Frage an Christian. Stefan hat es gerade schon kurz angesprochen. Was ist denn los mit den Teams, die wir so stark eingeschätzt haben bisher, wie auch Westbrem? 33-34 verloren in Polen gegen Wisla Płock. Zittern die jetzt in Ungarn oder wird das dann doch eine relativ lockere Geschichte auch mit der Heimstärke im Rücken?
Ich glaube, vor heimischer Kulisse wird das Westbrem durchaus machen. Ich weiß nicht, es hat schon mal Mannschaften gegeben, die haben sich den Gegner entsprechend zurechtgelegt. Die wollen auch nicht mit aller Macht irgendwie auswärts gewinnen, sondern wollen dann einfach nur ein gutes Ergebnis haben. Von daher, nee, ich denke, vor ausverkaufter Halle in Westbrem, das werden die Ungarn schon machen.
Gut, dann wären wir durch mit der Champions League. Guter Zeitpunkt, um hier eine kurze Pause zu machen. Wir wollen aber natürlich noch über die Füchse und die Recken sprechen, die ja im ERF-Pokal aktiv waren, ein wenig über die Bundesliga und über die Entscheidung im Titelrennen bei den Frauen. Also bis gleich bei Kreisab hier auf Sportradio 360. Da sind wir auch schon wieder. Handball ist unser Thema hier bei Kreisab auf Sportradio 360 und bei mir sind nach wie vor Christian Stein von Handballworld und Stefan Flom von der Handballwoche. Und Stefan, der EHF-Pokal, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, als du nicht mit dabei gewesen bist und daher würde ich gerne nochmal deine Meinung dazu hören. Ist ja irgendwie so der kleine Bruder der Champions League und wirkt so ein wenig wie das Stiefkind der EHF, so nach dem Motto, für alle, die nicht in der Champions League spielen, brauchen wir auch noch einen anderen Wettbewerb. Würdest du dem zustimmen oder siehst du das komplett anders?
Nee, schon. Ich sehe es ziemlich genauso, zumal auch die mediale Präsenz eben nicht gegeben ist. Also mir geht das auch immer so, Champions League ist durch die Übertragung im Fernsehen präsent und denkt man, hups, ach ja, stimmt, Hannover und Berlin haben auch noch gespielt, was man dann über andere Kanäle dann erfährt. Ja, Stiefkind ist natürlich für Nationen, die in der Spitze nicht so aufgestellt sind wie meinetwegen die Deutschen oder die Dänen oder andere Nationen, die brauchen natürlich auch ihre Wettbewerbe, obwohl man da jetzt auch wieder sieht, die Füchse sind durch. Ich glaube, eine französische Mannschaft hat auch schon den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Das ist so ein bisschen wie zweite Bundesliga.
Das ist aber sicherlich nicht das, was man sich wünscht aus Sicht der EHF. Gut, du bezeichnest es ja jetzt auch schon quasi als zweitklassigen Wettbewerb, aber selbst wenn das Niveau nicht so hoch ist wie in der Champions League, trotzdem ist das ja ein toller Wettbewerb mit vielen interessanten Mannschaften, die da mitspielen.
Das ist unbestritten, aber es ist ja im Grunde, es ist ja, wenn man sich auf das größere Feld mit den mehr Spielern begibt, ist da ja auch ein deutlicher Unterschied zwischen Europa League und Champions League bei den Fußballern. Nicht? Darüber ist sich, glaube ich, auch jeder klar.
Gut, ich meine, auch die UEFA hat ja dieses Problem, dass die Europa League da ein bisschen untergeht bei der medialen Präsenz der Champions League. Dann gucken wir doch mal gemeinsam auf die Ergebnisse. Montpellier, das sind, glaube ich, die Franzosen, die du meintest, hat sich in
Ja.
Gruppe B durchgesetzt. In Gruppe C wird es Nantes oder Szeged werden, wobei die Franzosen da jetzt den direkten Vergleich, glaube ich, gewonnen haben durch das klare 21-23 am Wochenende und jetzt ein Sieg dann im letzten Spiel reicht. Aber die Füchse, die haben es geschafft und dürfen dann auch mit dabei sein beim Final Four, das sie auch selber ausrichten. Knapp war es gegen Chambéry. Hast du es irgendwie sehen können? Weil du ja gerade meintest, es war ja schwierig, da irgendwie das dann zu verfolgen.
Nee, ich wüsste nicht, dass es jemals Bilder gegeben hätte. Also aber vielleicht weiß Christian da mehr. Also ich habe nichts aus dem EHF Cup gesehen.
Also es gab bei den Franzosen von beIN Sports, bei diesem Al Jazeera Ableger, wurde die Partie übertragen, aber auf dem deutschen Markt konnte man die sich offiziell zumindest nicht problemlos anschauen, aber man hat, also in Frankreich hat man zumindest diese Partie live sehen können.
Okay, hast du denn inoffiziell etwas mitbekommen von diesem Spiel?
Ich habe das zeitgleich stattfindende Spiel der Rhein-Neckar-Löwen in Kielce entsprechend redaktionell abgedeckt, aber wir hatten einen Blick von der Redaktion auf diese Partie auch und von daher haben wir diese Partie auch entsprechend sehen können.
So, dann sag mir doch mal bitte, was du denn weißt von diesem Spiel. 25-25 ist es ausgegangen. Damit ist Berlin ja dabei. Im Prinzip aus Berliner Sicht ja so ein Spiel symptomatisch für diese Saison. Ne? Immer sehr eng, man muss körperlich komplett da auch an die Grenzen gehen.
Ja, also der Kader der Füchse ist natürlich in der Breite ein bisschen reduziert worden, beziehungsweise es fehlen ja auch gerade im Rückraum einige Spieler und Pavel Horak muss natürlich auch erstmal wieder reinkommen, beziehungsweise wurde ja dann auch von der aggressiven Deckung Chambéry's ein bisschen entsprechend hart angegangen. Ja, und von daher für Chambéry ging es letztendlich um alles oder nichts, gerade im Fernduell mit Constanza. Und ja, da konnte man schon erwarten, dass die natürlich alle ihre Kraft in dieses Duell jetzt letztendlich legen.
Die Recken aus Hannover, und da sprechen wir gleich auch noch drüber mit Benjamin Chaton, dem Geschäftsführer, der wollte ja gerne natürlich da noch weiterkommen, ist ja logisch, wie die Mannschaft insgesamt auch. Die sind aber ausgeschieden, denn die haben mit 28-32 bei Lugi Lund aus Schweden verloren. Das ist dann relativ deutlich gewesen im Endeffekt, muss man schon sagen, ne, da als Letzter in der Gruppe im Moment.
Ja, also klar, das Weiterkommen letztendlich hat man gerade an den ersten beiden Spieltagen ein bisschen weggeworfen, als man zu Hause gegen Lugi und dann bei Zurgoy in Ungarn verloren hatte. Das waren so die, da hat man eigentlich im Vorfeld gedacht, da kann man mit 4-0 Punkten starten. Das war dann letztendlich nichts und ich denke mal, da hat man es letztendlich weggeworfen. Es war so ein bisschen vielleicht auch die Unerfahrenheit oder in der ersten Europapokalsaison so ein bisschen, dass man sich da an dieses Niveau erstmal herantasten musste oder so. Aber da hat man es letztendlich schon weggeworfen gehabt. Den zweiten Teil, dass man in Lund verliert, das ist letztendlich nicht so dramatisch.
Da sieht man auch mal wieder, wie schwer das ist für die Mannschaften, die ja aus der zweiten Liga aufsteigen, sich dann etablieren, irgendwann mal den Sprung in den Europapokal schaffen, dann mit dieser Doppelbelastung, ist schon nicht sonderlich einfach. Schauen wir dann mal auf die Bundesliga. Viel los war nicht wegen der Champions League. Da sind ja jetzt in dieser Woche dann einige Spiele, die auf dem Programm stehen. Es gab einen allerdings sehr, sehr wichtigen Sieg von Göppingen gegen Melsungen, 29-26. Stefan, die Göppinger, die sollten damit im Prinzip den Klassenerhalt geschafft haben.
Davon kann man ausgehen. Und es war ja auch der erste Heimsieg für Alexander Knesewitsch, glaube ich, seitdem er das Kommando übernommen hat. Göppingen sehe ich da unten jetzt tatsächlich nicht mehr drin. Was ein bisschen schade ist, finde ich, ist die Rolle, die Barling da im Moment gerade spielt, die großartige Partien zeigen, die in Hamburg unentschieden spielen, die Kiel am Sonntag alles abverlangt haben, aber dann in den entscheidenden Spielen das dann nicht umsetzen können, was sich dann ja auch gegen den Bergischen HC gezeigt hat, das ist ein bisschen schade. Und auch wenn es traurig ist, ich glaube, von den Galliern werden wir uns verabschieden müssen.
Sind hier alle sehr, sehr große Barling-Sympathisanten, wie ich merke. Selbst da oben im hohen Norden. Woher kommt das denn?
Das ist, glaube ich, das ist ein wirklich, das, da wird Handball gelebt. Da ist Handball in jeder Pore und sicherlich auch durch den Dr. Rolf Brack, der ja auch sehr innovativ gewesen ist. Also Barling ist immer was Besonderes gewesen. Ob es der siebte Feldspieler dann gewesen ist, mit dem er ja am Anfang jeden gegnerischen Trainer zur Weißglut getrieben hat und diverse andere Sachen. Also Barling, wie gesagt, das hatte immer irgendwas.
Und ein Herr Edwin, bei dem man sich manchmal fragte, wie der überhaupt in der ersten Liga mitspielen konnte.
Guck dir nochmal den Torwart von Skopje, den Milic. Nee, doch Milic war es, glaube ich.
Ja, vielleicht sollte man da nochmal einen Blick drauf werfen, ne, mit gefühlten 150 Kilo da zwischen den Pfosten. Da gab es allerdings schon ganz andere Torhüter, die da mit hohem Alter und hohem Gewicht noch relativ gute Leistungen gebracht haben. Aber ich will den Bogen ein bisschen spannen zur zweiten Liga, ne, wenn du Barling jetzt im Prinzip ja auch schon dort siehst. Ja, da ist es immer wieder interessant, da gibt es viele Clubs, die so ein bisschen das sind, was Barling vielleicht vor 8 oder 9 Jahren gewesen ist. Ne? Erlangen, Bietigheim, Leipzig ist sehr, sehr ambitioniert, Bittenfeld spielt seit Jahren schon relativ weit oben mit, schafft aber nie so den Aufstieg. Erlangen war relativ lange weit oben mit dabei, hatte ganz lange nur 12 und dann 14 Minuspunkte, jetzt sind sie schon auf Platz 2 abgerutscht. Hast du den Eindruck, dass die im Prinzip abschenken, weil sie merken, dass die erste Liga vielleicht doch eine Nummer zu groß wäre für sie?
Erlangen mag ich aus persönlichen Gründen sehr, weil mein Bruder da studiert hat und ich da schöne Zeiten verbracht habe. Aber handballerisch bin ich zu weit weg von Erlangen, um beurteilen zu können, was da passiert. Aber Fakt ist ja, man steigt nicht einfach so in die Bundesliga auf, sondern da bedarf es so viel wirtschaftlicher Potenz und sportlicher Kompetenz. Und es kann schon sein, dass man vielleicht dann doch nasse Füße kriegt und sagt, boah, wollen wir es wirklich oder lassen wir es lieber sein?
Ich glaube, das größte Problem ist bei vielen Vereinen dann auch die Halle, ne? Denn in Erlangen ist das noch so eine Schulsporthalle, in der gespielt wird. Da passen 800 Leute rein. Ich glaube, da wäre die HBL nicht wirklich sonderlich mit zufrieden, Christian.
Nee, also es gibt ja schon die entsprechenden Hallenstandards, die HBL setzt, auch wenn das Beispiel Eisenach diese Saison gezeigt hat, dass man da in gewisser Weise auch Kompromisse mal finden kann, die dann denkbar sind. Letztendlich, ja, Erlangen, es gibt Überlegungen, eine neue Halle zu bauen. Die wird aber zumindest für die nächste Saison nicht rechtzeitig fertig sein. Und du wirst mit Sicherheit sagen können, was die große Halle in Nürnberg für Budgets verschlingt.
Ja, viel zu viele, das kann ich sagen, denn die verlangen da unglaublich hohe Mietpreise, was das angeht. Die Arena Nürnberger Versicherung heißt sie ja und da spielen ja die Ice Tigers in der DEL und dort haben ja auch mal die Nürnberger Handballfrauen in der Champions League gespielt und wenn man dann in der Halle ist, wo ich glaube 7.000 grob oder sowas reinpassen um den Dreh und da sind dann nur 2.000 drin, dann ist es ja das auch nicht, was man im Prinzip sehen möchte bei der HBR, das muss man ja auch ganz klar sagen. Wie siehst du das denn mit den anderen Vereinen, die da oben mit dabei sind? Friesenheim, die haben schon mal Bundesliga gespielt. Leipzig, haben wir gesagt, sehr ambitioniert. Bietigheim wäre dann noch so ein Kandidat, den man nennen könnte.
Bietigheim hat mit Sicherheit mit seiner Eishockey-Arena den Punkt Hallenstandards, lässt sich da problemlos umsetzen. Genauso wie das bei der HSG Nordhorn-Lingen oder bei TuS Essen der Fall ist. Bittenfeld müsste genauso wie Neuhausen wahrscheinlich dann irgendwo wieder Neuhausen in Tübingen, Bittenfeld in Stuttgart entsprechend spielen. Ja, das ist alles irgendwo denkbar, dass diese Teams letztendlich den Sprung in die erste Liga mal wagen. Bei Bietigheim warte ich eigentlich schon seit Jahren mal darauf, dass dieser Sprung gelingt, weil sie immer ganz oben mit dabei waren, immer auf einen sehr breiten Kader irgendwie gesetzt haben, wo es leistungstechnisch kaum irgendwie Abfälle gab, man bedenkenlos durchwechseln konnte und ja, von daher auch einige Erstliga-erfahrene Spieler schon im Kader sind.
Und vor allem, das finde ich sehr interessant und bemerkenswert, auch nur einen Ausländer im Kader mit Jan Kulanek, dem Torhüter.
Ja, das ist mit Sicherheit auch eine Sache, die man bei Bietigheim anmerken muss. Darüber hinaus ist natürlich auch die wirtschaftliche Komponente bei Bietigheim durchaus gegeben. Im Süden sind finanzkräftige Sponsoren letztendlich da. Mit Olymp haben sie da einen starken Mäzen im Rücken. Die Frage ist halt nur, wie sehr man sich diesen Spagat mit Männer- und Frauenteam insgesamt leisten kann.
Gut, wie das ja aussieht, sehen wir im Moment in Göppingen, wobei ich glaube, da ist es auch einigermaßen getrennt. Trotzdem ist das sicherlich einer der Top-Kandidaten. Dann spielen wir doch mal ein bisschen Lotto. Vorhersagen, Christian. Welche drei Mannschaften steigen denn auf?
Ja, ich würde sagen, die drei Mannschaften, die jetzt Stand heute auf den ersten drei Plätzen sind, werden am Ende auch das Rennen machen, auch wenn ich Bietigheim nicht abschreiben möchte.
Stefan, wer sind deine drei Top-Kandidaten?
Also, da ich zugeben muss, dass ich von der zweiten Liga doch ein bisschen entfernt bin, spiele ich eher Lotto, in der Tat. Aber ich denke auch, dass das Friesenheim, glaube ich, auch ziemlich gesichert ist. Leipzig wird mit aller Macht das dann probieren und ich denke mal, der Dritte wird sich dann zwischen Erlangen und Bietigheim entscheiden.
Gut, wir wollen in den nächsten Wochen auch mal versuchen, da mit Verantwortlichen dieser Mannschaften irgendwie zu sprechen und dann mal zu fragen, wie das denn überhaupt aussieht, wie schwer das überhaupt ist im Moment für eine Zweitligamannschaft, sich dann auch dauerhaft in der ersten Liga zu etablieren. Sieht man ja zum Beispiel auch gerade wieder am Bergischen HC, die, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Umfeld haben, die hier sehr viel Handballbegeisterung mitbringen in der Bergischen Region und trotzdem ist es überhaupt nicht leicht, dann auch als ambitionierter Zweitligist in der ersten Liga zu bleiben. Wir gehen rüber zum Frauenhandball, Christian, und Stefan, entschuldige, wenn ich dich da ausschließe, jetzt nach dem Thema zweiten Liga jetzt auch noch Frauenhandball, aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt zu deinem Bereich. Deswegen, Christian, die Frage natürlich an dich. Es stand das Spitzenspiel auf dem Programm am Wochenende. Der Thüringer HC hat gegen den HC Leipzig gespielt, wo Susan Müller gefehlt hat und ja, hätte da Leipzig überhaupt nach Thüringen fahren müssen ohne die?
Ja, dass man durchaus in gewisser Weise den THC ärgern kann, das haben sie in den ersten 20 Minuten gezeigt, wo sie schnell 3-0 vorne lagen, wo sie mit einer guten Deckungsarbeit letztendlich auch immer in die schnellen Konter gekommen sind. Und darüber hat es funktioniert, aber als der THC dann selber irgendwo in der Abwehr zugelegt hat, dann selber die Konter gefahren ist und Leipzig letztendlich immer nur über den Positionsangriff spielen musste. Da hat man dann doch gesehen, dass da entsprechend Qualität einfach gefehlt hat durch den Ausfall von Susan Müller.
31 zu 23 ist es am Ende dann ausgegangen für Thüringen. Jetzt haben sie 49 zu 1 Punkte. Das Torverhältnis ist mehr als doppelt so gut wie das von Leipzig. 8 Punkte Vorsprung. Das Ding ist durch bei noch 7 Spielen.
Ja, also ich glaube, das wird der Thüringer HC sich nicht mehr nehmen lassen, da die Titelverteidigung feiern zu können. Das hat aber auch jeder im Vorfeld eigentlich erwartet. Das ist das, was man von der Mannschaft einfach auch erwarten kann in dieser Kaderzusammenstellung.
Wäre schon aber dann auch relativ pikant, wenn sie dann ausgerechnet am letzten Spieltag in Leipzig dann die Meisterschale überreicht bekommen würden, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob man die am letzten Spieltag überreicht, weil das Ding ist ja vorher durch. Also von daher kann man die Schale ja auch durchaus in Bad Langensalza überreichen. Von daher, ich glaube nicht, dass man sie in Leipzig überreichen muss.
Gut, ich glaube, das möchte man eventuell von Ligaseite dann auch vermeiden. Das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank auch an euch. Wir haben übrigens gleich ja noch das angekündigte Interview mit dem Geschäftsführer der TSV Hannover Burgdorf, Benjamin Chaton, hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Also dranbleiben. Zurück bei Kreisab hier auf Sportradio 360. Zeit für unser Einzelinterview. Und diese Woche haben wir mal keinen Aktiven, sondern einen Geschäftsführer, nämlich Benjamin Chaton von den Recken aus Hannover. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Ja, bevor wir uns ein wenig über viele allgemeine Dinge unterhalten, wollen wir der Aktualität wegen mal auf das Wochenende schauen. Da habt ihr in Schweden bei Lugi Lund mit 28 zu 32 verloren. Übrigens das gleiche Ergebnis wie im Hinspiel, aber das nur am Rande. So oder so, das Final Four in Berlin ist jetzt nicht mehr zu erreichen. Woran lag es denn insgesamt? War es einfach zu viel Belastung? War es das berühmte Europa kam etwas zu früh für die Mannschaft? Oder war es dann vielleicht doch einfach so, dass die Gegner besser waren und man das auch mal akzeptieren muss dann?
Ja, wenn man jetzt den Vergleich mit Lugi direkt nimmt, haben wir beide Spiele mit 4 Toren verloren und dann gilt es sicherlich einfach mal anzuerkennen, dass diese Mannschaft in 2 Spielen besser war. Das muss man nahtlos einfach mal feststellen. Grundsätzlich, ob der Wettbewerb zu früh kam, ach, da bin ich kein Freund von. Ich glaube, dass es eine wunderbare Sache ist, dass wir im Europapokal in diesem Jahr teilnehmen durften. Das ist eine große Ehre und es wird vor allen Dingen viele Erfahrungen für Mannschaft und Umfeld geben, die ja, jetzt vielleicht so kurz nach dem Ausscheiden etwas schwerfallen zu analysieren und festzuhalten, aber sicherlich mittelfristig uns in der Entwicklung weiterhelfen werden.
Ja, was waren denn die Dinge, die man als Geschäftsführer mitnimmt nach so einer Teilnahme am ERF-Pokal?
Na, erstmal sind es ja organisatorische Dinge, die zusätzlich auf einen zugekommen sind, was die Geschäftsstelle an sich betrifft. Natürlich nochmal eine andere Schlagzahl an Spielen. Die Organisation rund um die Europapokalspiele waren zum Teil ja auch Neuland, auch wenn die Anforderungen jetzt nicht völlig von der Bundesliga abweichen. Das sind sicherlich einfach Erfahrungswerte, die sonst die Vereine nur in der Champions League kennen. Die Anzahl der Spiele und auch der organisatorische Aufwand, der einfach mit erhöhtem Druck auf einen zukommt. Und das sind die Erfahrungswerte, die wir außerhalb des Spielfeldes aufnehmen werden, somit auch ich. Und was das Spielen an sich betrifft, natürlich die Mannschaften, teilweise auch etwas andere Handballer, als wir ihn kennen, der gespielt wurde, womit wir uns nicht leicht getan haben. Und das sind ja auch Erfahrungswerte, die wir aufnehmen können und dann in den sportlichen Bereich mit einfließen werden.
Finanziell ist ja die Teilnahme am Europapokal für kleine Vereine, und das sage ich jetzt mit allem Respekt euch gegenüber, aber ich denke, man kann euch vielleicht durchaus schon noch zu den kleineren Vereinen zählen. Ja, auch ein bisschen Drahtseilakt, da man ja im Prinzip kein Geld verdienen kann. Zu dem Thema haben wir ja letztens schon mit Gerd Butzek vom Forum Club Handball gesprochen. Wie attraktiv war denn der Wettbewerb für euch insgesamt?
Da muss man wahrscheinlich differenzieren in der Betrachtungsweise eines Vereins wie Flensburg, Hamburg, Kiel. Oder jetzt auch die Füchse, die ja viele Jahre Champions League gespielt haben und dann die Rhein-Neckar-Löwen im letzten Jahr und dann nur in Anführungszeichen im Europapokal spielen, ist wahrscheinlich ein anderer Blickwinkel vorhanden. Für uns als erste Teilnahme hat dieser Wettbewerb natürlich eine hohe Relevanz und hohe Attraktivität. Und deswegen steht das finanziell, ich habe das immer gern beschrieben, mit der Party, die man gibt, da macht man sich ja auch nicht zuerst Gedanken darüber, was sie kostet und ob das denn mit den Geschenken, die man bekommt, dann auf eine schwarze Null hinausläuft oder ob man etwas draufzahlen muss, sondern man macht die Feier ja trotzdem, weil man sich darauf freut. Ähnlich haben wir auch den Europapokal gesehen. Und meine Aufgabe als Geschäftsführer ist es natürlich, diesen Wettbewerb mindestens mit einer schwarzen Null zu beenden. Und da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg.
Wir wollen mal diesen Marketing-Aspekt da auch ein bisschen mit reinnehmen. Ihr habt ja vor nicht allzu langer Zeit den Spitznamen Die Recken für euch etabliert. Ich kann mir vorstellen, dass es da am Anfang relativ viele Skeptiker gab. Wird das mittlerweile angenommen und was waren die Hauptgründe dafür, so einen Weg dann auch zu gehen?
Dass Veränderungen häufig erstmal Ablehnung erzeugen, das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher menschlicher Reflex. Da muss man sich dann von frei machen, auch wenn es am Anfang natürlich erstmal für viele eine Veränderung bedeutete und somit auch nicht ganz leicht, gerade für die, die seit vielen Jahren dabei waren, erstmal ungewohnt ist und wenn man Berührungsängste hat. Ich glaube, jetzt nach gut anderthalb Jahren, etwas mehr, können wir festhalten, dass das Erscheinungsbild, die Prägnanz, die uns verfolgt, das ist deutlich gestiegen. Wir sind leichter und schneller wiederzuerkennen. Das war eines der Ziele, welches wir verfolgt haben. Und mit dem Markenrelaunch geht ja auch ein anderes Erscheinungsbild her. Sprich, wir treten deutlich prägnanter auf. Es gibt gewisse Richtlinien, die wir uns halten wollen und die versuchen wir auch konsequent durch alle Bereiche durchzuziehen. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Erscheinungsbild maßgeblich dafür auch jetzt Triebfeder gewesen, um in der Sportregion Hannover weiter anzukommen. Natürlich gestützt durch den sportlichen Erfolg im letzten Jahr, das darf man sicherlich auch nicht vergessen. Trotzdem können wir, glaube ich, bisher mit der Entwicklung auf und neben dem Platz sehr zufrieden sein.
Was kann denn die HBL als Liga vielleicht dann noch lernen, auch im Vergleich zum Beispiel zur BBL, die ja gerade bei den neuen Medien einen sehr offensiven Weg geht und auch sehr viel Lob einheimst von allen Seiten?
Ich glaube, dass der Blick zum Partner Basketball sich dort durchaus lohnt. Ich glaube, dass die Basketballer schon vor einigen Jahren eine richtige Weichenstellung gemacht haben, indem sie strukturelle Voraussetzungen bei den Clubs noch mehr in die Lizenzierungsrichtlinien implementiert haben, sprich Know-how in die Geschäftsstelle zu holen. Das haben wir aus meiner Sicht in den letzten Jahren noch nicht so verfolgen können. Da gilt es sicherlich nachzuholen, denn die Liga kann in vielen Bereichen unterstützen, aber die Hausaufgaben muss natürlich jeder Club vor Ort machen. Da haben wir, glaube ich, mit den Rough Cuts, was wir dieses Jahr eingeführt haben, schon einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, sich einfach den sogenannten neuen Medien zu öffnen und dort ja neue Impulse zu setzen, um auch Zuschauer zu binden, aber auch neue Zielgruppen natürlich zu erschließen. Und ich glaube, dass wir dort insgesamt noch großen Nachholbedarf haben. Der Basketball stellt sich dort, ich denke mal, auch bedingt durch die Sportart Basketball, die ihren großen Bruder ja über See, sprich in Amerika, hat und dort auch einfach vieles kopieren und aufnehmen kann. Wir sind selber die stärkste Liga der Welt in unserer Sportart. Das heißt, wir müssen die Maßstäbe setzen und dürfen dort und sicherlich auch beim Fußball, beim Basketball und beim Eishockey immer mal wieder einen Blick erlauben und gute Dinge versuchen ja, einfach zu analysieren und passt das auch zum Thema Handball? Ist das auch für uns ein Maßstab, den wir umsetzen können? Und da hat der Basketball in den letzten Jahren, glaube ich, sehr gute Fortschritte gemacht. Dennoch müssen wir, glaube ich, uns da nicht verstecken oder Angst haben, sondern sollten einfach weiter darauf vertrauen, unsere Stärken konsequenter zu erarbeiten und dann auch nach vorne zu stellen.
Ich spreche nach wie vor mit Benjamin Chaton, dem Geschäftsführer der TSV Hannover-Burgdorf und vor allem dem jüngsten, 33 Jahre jung, muss man fast schon sagen, und vorletzte Woche erst Geburtstag gefeiert. Glückwunsch nachträglich.
Ja, vielen Dank.
Wie war das denn, als Hannover damals diese Stelle angeboten hat? Man ist gerade 30 Jahre alt und dann bietet sich so eine Möglichkeit. Hast du lange überlegt? Denn so eine Position bringt ja nicht nur viel Verantwortung mit, sondern auch jede Menge Risiko.
Ja, also wenn ich mir das nicht überlegt hätte zu dem Zeitpunkt, dann hätte ich, glaube ich, bei der Anstellung in Balingen auch schon einen Fehler gemacht, denn das war ja im Prinzip dasselbe Aufgabenfeld. Von daher kam das nicht ganz neu. Und die Station vorher, Lemgo und Wilhelmshaven und vor allem auch in Lemgo, als kaufmännischer Leiter gab es ja auch schon gewisse Verantwortung, die man tragen musste. Klar, in der Rolle des Geschäftsführers gibt es einfach nochmal eine handelsrechtliche Verantwortung, der man sich gegebenenfalls beim Misserfolg auch stellen muss. Aber das Thema Handball-Bundesliga darf ich jetzt mittlerweile seit 8 Jahren, wenn ich mich nicht irre, begleiten. Und als Geschäftsführer bin ich jetzt im 5. Jahr tätig. Von daher ist es nicht mehr ganz neu. Am Anfang war es natürlich erstmal schon eine große Umstellung und war ja auch der Einstieg ins Berufsleben. Aber ich glaube, dank der Unterstützung der vielen tatkräftigen Menschen rechts und links um die jeweiligen Clubs herum, konnten wir uns da, glaube ich, jeweils immer ganz gut etablieren. Und bisher sind wir damit noch nicht auf den Bauch gefallen.
Ich sage das mit dem Risiko auch ein bisschen im Zusammenhang mit der Geschichte Hannover Scorpions, denn da muss man ja sagen, die waren 2010 deutscher Meister, aber sind jetzt im letzten Sommer nach Schwenningen umgezogen und wirkten irgendwie nie richtig angekommen in der Stadt. Man muss ja auch dazu erwähnen, früher waren es die Wedemark Scorpions, aber trotzdem, eigentlich kommen ja mit dem sportlichen Erfolg auch die Zuschauer und die Sponsoren. Warum ist es euch da im Moment viel besser gelungen, eine gewisse Art von Euphorie auch zu entfachen da?
Natürlich eine schöne Fragestellung, die vielleicht jemand Drittes besser beantworten sollte. Wir versuchen und deswegen auch diesen Markenrelaunch, den wir gemacht haben, einfach durch unser Erscheinungsbild ja näher an die Menschen, näher an die Region ranzurücken und versuchen, und da helfen uns vor allen Dingen auch unsere Spieler enorm, die diesen Weg mitgehen und bereit sind, auch sich in vielen PR-Terminen, die ja manchmal nicht so gern gesehen sind, auch mit einzubringen und zu präsentieren, wie wir sind, wie wir uns sehen. Und das stößt natürlich nicht immer nur auf Gegenliebe, aber insgesamt ist die Resonanz positiv. Ich glaube, dass die Sportart Handball in der Region Hannover einen riesen Vorteil hat, weil sie einfach mehr gelebt wird. Es sind viele Aktive, viele Mannschaften ringsherum. Und das ist sicherlich einfach ein Thema, was der Eishockey in der Form nicht hat und auch nicht hatte und wahrscheinlich auch nicht haben wird. Und das versuchen wir mit in den Ring zu werfen. Einfach wäre es, wir müssten einfach wahrscheinlich nicht deutscher Meister werden, dann würde es uns nicht so gehen. Aber ich glaube, dass wir da momentan einen Weg eingeschlagen haben und auf dem uns auch weiter bewegen wollen.
Dann kommen wir mal zurück zum Sportlichen, denn man kann ja noch so gut wirtschaften, wenn die Spieler dann die Leistung nicht bringen. Wie sehr hat es denn bisher eure Leistung in der Liga negativ beeinflusst, dass ihr auch Europapokal gespielt habt? Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe mir nicht alle Ergebnisse nach den internationalen Spielen angeschaut, aber ich weiß, dass ihr gegen Flensburg zum Beispiel nach dem Spiel in Ungarn, glaube ich, gewonnen habt. Aber insgesamt betrachtet, wie viel Einfluss hat das genommen aus deiner Sicht?
Ja, insgesamt ist natürlich die Belastung eine ganz andere. Wir haben im Monat Februar 5, 6 Spiele gehabt und im Monat März werden wir insgesamt 8 Spiele haben und somit 6 mehr in 8 Wochen als alle anderen Bundesliga-Mannschaften. Das ist natürlich schon mal eine deutlich, also außer die in der Champions League aktiv sind, deutlich höhere Belastung. Einhergehend haben wir einen relativ schmalen Kader mit 13 Profis und wenn dann noch die eine oder andere Verletzung dazukommt, wie es uns leider in der Hinrunde ja einen großen Teil noch erspart geblieben ist, aber jetzt in der Rückrunde gerade ab Dezember erschwert davon zugekommen ist, werden die Kräfte natürlich immer ein bisschen weniger. Die Mannschaft muss dann enger zusammenrücken und das funktioniert dann in wenigen Ausnahmen auch, aber grundsätzlich war das wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir in der Rückrunde bisher noch nicht die Punkte geholt haben, die wir uns erhofft haben. Wobei man auch sagen muss, da waren auch Spiele in Berlin bei den Rhein-Neckar-Löwen dabei, wo man jetzt, egal in welcher Verfassung man ist, nicht unbedingt von Siegen ausgehen kann. Und der Heimsieg gegen Flensburg sicherlich ein Höhepunkt war. Ja, aber insgesamt sind wir mit dem Verlauf des Handballjahres 2014 sicherlich noch nicht zufrieden, was aber wesentlich auch mit dem Abschneiden im Europapokal abhängt.
Ist denn Platz 7 noch möglich? Euer Restprogramm hat es ja durchaus in sich, ne? Ihr müsst noch nach Kiel, nach Hamburg, auch nach Melsungen, da sind schon einige Brocken dabei.
Ja klar, aber es ist, ich glaube, vor der Saison habe ich mal gesagt, dass ich weiß nicht ganz, wie der Titelkampf ausgeht. Aber dass das Mittelfeld auf jeden Fall in der Handball-Bundesliga deutlich spannender wird. Und das sieht man, glaube ich, in der jetzigen Tabellenkonstellation, dass von Platz 7 bis 12 aus meiner Sicht für uns alles möglich ist. Und auch für alle anderen Mannschaften noch alles möglich ist. Ich glaube, dass das Mittelfeld einfach von der Leistung her deutlich zusammengerückt ist. Und das verspricht auch für die nächsten Jahre spannenden Handball. Ich hoffe, dass wir an der Spitze ähnlichen Konkurrenzkampf erleben werden. Und ich freue mich drauf und das ist eine Herausforderung. Und für uns gilt es nach eigentlich fast 8 Wochen Dreitagesrhythmus jetzt gerade im April nach einer Nationalmannschaftswoche dann einfach einmal durchzuatmen und sehr konzentriert im Verhältnis nur 2 Spiele im April anzugehen. Natürlich eine deutlich andere Herausforderung. Und da gilt es gerade in den Heimspielen, die wir haben, du hast es gerade erwähnt, die Auswärtsspiele haben es in sich, aber in den 3 noch ausstehenden Heimspielen einfach 6 Punkte zu holen. Das ist den Wunsch, den ich natürlich habe und würde mich freuen, wenn wir das erzielen können. Und dann werden wir sehen, welcher Tabellenplatz am Ende mal rausspringt. Aber dann haben wir, glaube ich, trotzdem eine Saison hinter uns gebracht, die ja mit der Erfahrung Europapokal gespickt trotzdem als gut bewertet werden kann.
Bevor wir dann zum Ende kommen, was ist denn dauerhaft möglich in Hannover? Sagen wir mal in den kommenden 5 Jahren, das ist ja ein überschaubarer Zeitraum. Ist es möglich, vielleicht mal den Sprung in die Top 5 zu schaffen oder ist das erstmal als Ziel der einstellige Tabellenplatz, den man gerne erreichen würde und dann auch erreichen kann?
Ich bin immer ein Freund von Zielsetzungen, die man selber beeinflussen kann. Und ob wir den Sprung in die Top 5 schaffen können, hängt nicht nur von uns ab, sondern auch natürlich von der Entwicklung zum einen der Top 5 Mannschaften, aber auch Mannschaften, die aus meiner Sicht noch deutlich vor uns stehen, Melsungen, Göppingen, Magdeburg. Und da gilt es erstmal, diese wirtschaftliche Kluft, die von uns noch zu diesen Mannschaften steht, zu schließen. Dafür ist gute Arbeit im Hintergrund notwendig. Und um auf den Standort Hannover zu kommen, glaube ich, dass die Landeshauptstadt Hannover groß genug ist und auch wirtschaftlich genug Kraft hat, um 2 Profimannschaften zu tragen. Da ist natürlich zum einen ganz klar Hannover 96 als Nummer 1 zu nennen. Aber als Nummer 1 hinter 96 wollen wir uns gerne etablieren. Die Sportart Handball hat eine große Tradition rund um Hannover. Und wenn wir es schaffen, die Kräfte zu bündeln und uns weiterhin positiv in der Region zu platzieren, ist es sicherlich auch möglich, ja dauerhaft diese Top-10-Platzierung zu ermöglichen. Und was dann nach oben geht, hängt nicht nur von unserer, sondern vor allen Dingen auch von der Entwicklung unserer unmittelbaren Konkurrenten ab. Und deswegen ist es immer schwer, dort eine Zielsetzung vorauszugeben. Zielsetzung für uns muss es sein, uns wirtschaftlich weiterzuentwickeln, um dann dauerhaft ja fester Bestandteil sein zu können zum einen und vielleicht auch zumindest dieses Blickfenster Richtung Europapokal, aber auch da hängt es ja von den Entwicklungen ab, wie die ERF sich zukünftig positionieren möchte und den Wettbewerb Europapokal bzw. Champions League sieht. Deswegen haben wir das auch gar nicht in der Hand. Von daher halte ich mehr davon, die eigenen Zielsetzungen zu formulieren und das ist Etablierung Top Ten.
Man sieht ja auch an den Mannschaften, die du gerade genannt hast, wie Melsungen, Göppingen oder Magdeburg, wie schwer das ist, dann nochmal einen Sprung zu machen, um dann weiter nach oben zu kommen. Wir wünschen euch so oder so viel Erfolg in den nächsten Wochen auch, außer im Spiel gegen den BHC, denn das ist hier in den Viktor Schielage Außenstudios einfach nicht drin. Ich sage trotzdem vielen Dank für deine Zeit. Möchte zum Abschluss nochmal darauf hinweisen, wie man bei uns mitmachen kann, beziehungsweise wie man uns erreichen kann. Das geht unter facebook.com/sportradio360, auf Twitter @sportradio360 oder unter handball-ecke.de. Episode 17 ist vorbei, das war's. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.